Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Liebe Freunde, ich danke euch für euer Kommen. Sehr verehrte Gäste, ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Der Anlass ist freilich kein großer, geschweige denn ein wichtiger oder gar wesentlicher. Um es gleich vorweg zu sagen, ich freue mich auf die Vorstellung von Freshwater, aber ich werde mir nicht den Kopf darüber zerbrechen, wie ich als Stückeschreiber einen guten Eindruck machen kann. Ich habe mir etwas für den Applaus überlegt, falls es welchen gibt, etwas, in dem ich den Applaus entgegennehme, um zum Ausdruck zu bringen, dies ist das Werk eines Esels. Ich blicke hier in viele bekannte Gesichter, sehe vertraute Mienen, aus denen im Verlauf meines kleinen Vortrags und der Stückvorführung im Anschluss sicher einige Male ein wissendes Lächeln hervorspringen wird. Es sind aber auch einige unter Ihnen, die unseren großartigen Memoir Club mit Sicherheit nicht kennen oder keine klare Vorstellung von ihm haben. Ich sage unseren Memoir Club und bin damit unfreiwillig wieder da gelandet, wo ich vorhin erst ein Gespräch beendet habe, oder waren es mehrere, in Bloomsbury. Gut, heute Abend sind wir alle hier gelandet, physisch jedenfalls. Die geistige Landung wird, falls in dieser Gesellschaft und Umgebung noch nicht erfolgt, hoffentlich schnell folgen. Bloomsbury und Erinnerungen jedenfalls sind annähernd dasselbe. Für viele von uns ist das der Fall. Wenigstens aber steht das eine auch fürs andere, und insofern ist es nur gut und redlich, an diesem Punkt in meiner Rede und Einführung in den weiteren Verlauf des Abends einzusetzen. Denn auch in meiner kleinen, alles andere als abendfüllenden Komödie Freshwater geht es im Wesentlichen um Erinnertes. Zugespitzt und ausgedacht Erinnertes, wenn das mal kein Widerspruch ist, aber. Jetzt mache ich einen kleinen Sprung. Mein Denken und Schreiben dreht sich um etwas, das ich Augenblicke des Daseins nenne. Was heißt das? Es sind vereinzelte Augenblicke einer jähen Wahrnehmungs- und Daseinserfahrung, die jedoch eingebettet sind in viel zahlreiche Augenblicke des Nichtseins. Ich habe bereits vergessen, worüber Leonard und ich beim Lunch sprachen und beim Tee, obwohl es ein guter Tag war, war das Gute eingebettet in eine Art unbestimmter Watte. Diese Watte, das Nichtsein, ist das tagtägliche Dahinleben, das habituelle Verrichten, die Routine, das Funktionieren, die gesellschaftlichen, gern wahrgenommenen Verpflichtungen, aber auch das Arbeitspensum mit seinen Niederlagen und gelegentlichen Euphorien. Nicht viele Leben wurden vom Nichtsein so gepeinigt und zerfressen und betäubt wie das unsere damals. Ich spreche vom Ende der unvermittelten Einflusssphäre des familiären Viktorianismus auf unsere Geschicke. Wie viele von Ihnen wissen, wuchs ich mit meinen Geschwistern am Hyde Park Gate in einem üppigen roten Halbdunkel, einer orientalischen Düsternis zwischen holländischen Geschirrschränken, blauem Porzellan und Bildern von George Frederick Watts auf. Ja, in einer Watts-venezianischen Tradition roten Plüschs und schwarzen Lacks. Der große George Frederick Watts wird, wie Sie sehen werden, in meiner Komödie zum Leben erwachen. Wie auch der große Dichter Alfred Tennyson, der Poeta Laureatus. Allesamt Freunde Leslie Stevens, meines Vaters, die bei uns am Hyde Park Gate verkehrten. Meine Erinnerungen an sie sind stark, aber nur als Gestalten, die in der Ferne hoch aufragen. Ich weiß noch, dass Watts große Schüsseln mit geschlagener Sahne verzehrte und einen Teller mit Hackfleisch. Ich habe ihn geküsst, sagte Mutter, bevor er seinen Schnurrbart in die Sahne tunkte. Es hing ein Watts-Porträt meines Vaters, der ein typischer Viktorianer war, in der Eingangshalle. Ein geschmeicheltes, ein idealisiertes Bild, zu dem Vater bewundernde Damen führte. Und so weiter. Und sie erzählt dann noch ein bisschen was über das Personal. Das ist nämlich interessant, das ist in Deutschland nicht so bekannt. Also George Frederick Watts als eben britischer Maler, Alfred Tennyson als Dichter, Ellen Terry, die blutjunge Ellen Terry, die den über 30 Jahre älteren George Frederick Watts geheiratet hat, die wurde später eine berühmte Shakespeare-Darstellerin. Und dann vor allem die Hauptfigur im Stück, die jetzt in unserer Lesung ein bisschen unter den Tisch fällt, aber sehr, sehr wichtig ist, Julia Margaret Cameron, die Großtante von Virginia Woolf, die eine im 19. Jahrhundert sehr berühmte, also Pionierin eigentlich der Kunstfotografie war. Ja, soweit vielleicht. Und in dem Buch ist auch ein Essay, ein sehr lustiger Essay von Virginia Woolf über ihre Großtante enthalten. Ich würde jetzt ganz kurz den ersten Akt umreißen, damit man ein bisschen folgen kann, und dann lesen wir gemeinsam den zweiten Akt. Da würde ich allerdings sagen, setzen wir uns nebeneinander irgendwie, oder?
Ja, klar.
Soll ich oder wollt ihr? Oder?
Okay.
Also ganz kurz zum ersten Akt. Da sitzt die junge Ellen Terry schon seit 4 Stunden Modell für die Bescheidenheit zu Füßen Mammons, eines Gemäldes von George Frederick Watts, an dem er malt und mit dem er ringt. Und es ist ziemlich anstrengend, ziemlich hart, und sie leidet sowieso sehr unter dieser viktorianischen Enge und diesen älteren Herrschaften, denen sie da ausgesetzt ist. Eigentlich würde sie lieber mit den Nachbarskindern spielen, so ungefähr. Und ja, zwischendurch gibt es da so Geräusche von draußen, die sie rauslocken, dann ist diese ganze Gesellschaft völlig verunsichert. Also Virginia Woolf hat wirklich so einen absurden Humor, den sie da entfaltet, auch wenn ich insgesamt sagen würde, dass, also anders als Ionesco zum Beispiel, dass es kein absurdes Stück ist. Genau, und der zweite Akt, den wir jetzt lesen, spielt dann auf den Needles, also der Schauplatz insgesamt ist Freshwater, das sagt der Name ja schon, das Anwesen von Julia Margaret Cameron, und Ellen Terry ist eben geflohen und sitzt mit einem jungen Mann auf den Needles. Das sind Felsen im Meer vor der Isle of Wight. Ellen Terry und John Craig. Also das muss ich natürlich dazu sagen. Also ich lese Leutnant Craig, und das ist jetzt Ellen Terry hier neben mir.
Klar.
Die blutjunge Ellen Terry. Ellen Terry und John Craig sitzen in Badeanzügen auf den Needles. Das muss man sich jetzt vorstellen. Schön. Hier sind wir nun.
Oh, wie herrlich es ist, auf einem Felsen mitten im Meer zu sitzen.
Mitten im Meer?
Ja, es ist das Meer. Sind Sie nicht der junge Mann, der auf einem roten Pferd über den Feldweg hinweggesprungen ist?
Der bin ich. Sind Sie die junge Frau, die am Wegesrand Schlüsselblumen gepflückt hat?
Die bin ich.
Ach Gott, was für eine Gaudi.
Oh, das sollten Sie den Senior nicht hören lassen. Oder wenn Sie es tun, dann belassen Sie es bitte schön bei einem Gott.
Ein Gott? Zum Teufel. Wer ist der Senior?
Wer der Senior ist? Oh, er ist der moderne Tizian.
Tizian?
Ja, Titian.
Sie niesen? Ich hoffe, Sie haben sich nicht erkältet.
Nein, ich fühle mich himmlisch. Warm wie ein Toast. So, wie wir hier in der Sonne sitzen. Sie können sich nicht vorstellen, wie kalt das ist, wenn man in einem Schleier für die Bescheidenheit Modell sitzt.
Im Schleier für die Bescheidenheit Modell sitzen? Was zum Teufel soll das bedeuten?
Nun ja, ich bin mit einem großen Künstler verheiratet, und wenn man mit einem großen Künstler verheiratet ist, sitzt man im Schleier Modell für die Bescheidenheit.
Verheiratet? Sie sind eine verheiratete Frau, Sie? Und der alte Herr mit dem weißen Bart war Ihr Mann?
Ach, jeder, der in Dimbola hat einen weißen Bart, aber wenn Sie wissen wollen, ob ich mit dem weißbärtigen älteren Herrn vom Feldweg verheiratet bin, ja, natürlich, das bin ich. Hier. Das ist mein Ehering.
Sie zieht ihn ab.
Mit diesem Ring nehme ich dich zum Mann. Mit diesem Leib will ich dir huldigen. Sind Sie nicht auch verheiratet?
Ich? Verheiratet? Ich bin doch erst 22. Ich bin ein Leutnant in der Royal Navy. Das da drüben, das ist mein Schiff. Sehen Sie es nicht?
Das? Das ist ja ein richtiges Schiff. Nicht so eins, das mit allem, was wir lieben, auf den Grund des Meeres sinkt.
Mein liebes Mädchen, ich weiß gar nicht, worüber Sie reden. Natürlich ist das ein richtiges Schiff, der Eiserne Herzog. 32 Kanonen, Kapitän Andrew Hatch, mein Name ist Craig, Leutnant John Craig von der Royal Navy, der Marine Ihrer Majestät.
Und mein Name ist Mrs. George Frederick Watts.
Aber haben Sie keinen anderen?
Ach, viele. Manchmal bin ich die Bescheidenheit, manchmal bin ich die Poesie, manchmal bin ich die Keuschheit und manchmal, in der Regel vor dem Frühstück, bin ich auch einfach Nell.
Nell gefällt mir am besten.
Tja, wie schade. Heute bin ich nämlich die Bescheidenheit. Die Bescheidenheit, die zu Füßen Mammons hockt. Nur war Mammons großer Zeh unmalbar, also bin ich vom Podest herunter und dann habe ich es pfeifen gehört. Ich arme, schätze ich, bin ein ganz armseliges, undankbares Ding. Jeder sagt mir, wie stolz ich sein sollte. Ich sollte daran denken, für immer und ewig in der Tate Gallery zu hängen. Welch Ehre für eine junge Frau wie mich. Es ist nur... Ist es nicht schrecklich? Ich gehe gern schwimmen.
Und sitzen gerne auf einem Felsen, Nell?
Jedenfalls lieber als auf diesem furchtbaren Podest. Mrs. Cameron hat heute den Truthahn getötet. Die Muse muss eben Flügel tragen, wissen Sie? Aber Sie können sich nicht vorstellen, wie das kitzelt.
Was zum Teufel reden Sie da nur? Wer ist diese Mrs. Cameron?
Mrs. Cameron ist die Fotografin und Mr. Cameron der Philosoph und Mr. Tennyson der Dichter und Senior ist der Künstler. Und Schönheit ist Wahrheit, Wahrheit ist Schönheit, das ist schon alles, was wir wissen. Und mehr brauchen wir auch nicht zu wissen. Sei du nur gut, süßes Mägdelein, und lass die anderen clever sein. Ach ja, und das Äußerste fürs Höchste, das hätte ich beinahe vergessen.
Das ist schlimmer, als mit einem Sextanten den Stand der Sonne zu bestimmen. Ist das hier die Isle of Wight oder ist es die Isle of Dogs, die Insel, auf der sich die tollen Hunde tummeln?
Die Apfelbäume blühen hier das ganze Jahr über. Die Nachtigallen singen die Nacht durch.
Schauen Sie, Nell, lassen Sie uns doch für einen Moment vernünftig miteinander reden. Waren Sie jemals verliebt?
Verliebt? Bin ich denn nicht verheiratet?
Aber nicht so. Er küsst Sie?
Nicht so ganz.
Er küsst Sie nochmal?
Aber eigentlich gefällt es mir, auch wenn es natürlich nicht richtig sein kann.
Nicht richtig? Er küsst Sie? Was könnte daran falsch sein? Er küsst Sie.
Es lässt mich so furchtbare Dinge denken. Ich glaube, ich traue mich gar nicht, Ihnen das zu erzählen. Sehen Sie, es lässt mich an Beefsteaks denken, an Bier, daran, unter einem Schirm im Regen zu stehen, darauf zu warten, ins Theater zu gehen, an Menschenmassen, heiße Maronen, Omnibusse, all die Dinge, von denen ich immer geträumt habe. Und stattdessen schnarcht Senior. Und ich stehe auf und gehe zum Flügelfenster und der Mond scheint und die Bienen summen und der Tau liegt auf dem Gras und die einsamen Nachtigallen schallen.
Himmel, Herrgott, ich war in den Tropen, aber so etwas habe ich noch nicht gesehen. Jetzt hör mal zu, Nell. Ich muss dir was sagen, etwas sehr Vernünftiges. Ich bin kein Mann, der übereilte Entscheidungen trifft. Ich habe einen scharfen Blick auf dich geworfen, als ich über den Feldweg hinweggesprungen bin. Und als ich im Rübenfeld landete, habe ich mir gesagt, das ist die richtige für mich. Und ich bin kein Mann, der Dinge leichtfertig tut. Hör zu, er nimmt eine Uhr heraus. Lass uns um 2:30 heiraten.
Heiraten? Aber wo sollen wir leben?
In Bloomsbury.
Gibt es denn dort Apfelbäume?
Keinen einzigen.
Nachtigallen?
Bei meiner Offiziersehre, ich habe in Bloomsbury noch nie eine Nachtigall singen hören.
Was ist mit der Malerei? Malen Sie jemals?
Ausschließlich das Bad. Rot, weiß und blau mit Lackfarbe von Espinel.
Aber wovon sollen wir leben?
Naja, von Brot und Butter, von Würstchen und Räucherfisch.
Keine Bienen, keine Apfelbäume, keine Nachtigallen, nur Würstchen und Räucherfisch. John, das ist himmlisch.
Also abgemacht. Punkt 2:30.
Und was ist hiermit?
Sie nimmt ihren Ehering ab. Hat den dir wirklich der alte Herr mit dem weißen Bart gegeben?
Ja, eine Ausgrabung aus einer Grabkammer. Beatrices Grabkammer. Nein, Laura's. Lady Raven, Mount Temple hat ihm den in der Morgendämmerung auf der Spitze der Akropolis gegeben. Er symbolisiert, lass mich mal sehen, was symbolisiert dieser Ehering. Mit diesem Ring nehme ich dich zum Mann. Mit diesem Pinsel will ich dir huldigen. Er symbolisiert Seniors Ehe mit seiner Kunst.
Dann hat er Bigamie begangen. Das dachte ich mir. Da ist etwas faul an dem alten Burschen, sagte ich mir, als ich über den Feldweg hinweggesprungen bin. Und ich bin nicht der Typ, der übereilt ein Urteil fällt.
Faul an Mr. Watts?
Arg faul, ja. Ein lautes Seufzen ist zu hören.
Mir war, als hätte ich jemanden seufzen hören.
Mir war, als hätte ich jemanden spionieren sehen.
Das ist sicher nur einer dieser schrecklichen Reporter. Der Strand ist immer voll von ihnen. Sie verstecken sich hinter den Felsen, weißt du? Für den Fall der Poeta Laureatus könnte gerade dem Schrei des rasant gemachten Strandes lauschen, den die Wellen mit sich reißen.
Der Delfin erscheint im Vordergrund.
Guck doch, was ist denn das?
Das sieht mir nach einem Delfin aus.
Ein Delfin? Ein echter Delfin?
Was sollte ein Delfin denn sonst sein?
Keine Ahnung. Aber da Nachtigallen Witwen sind, dachte ich, der Delfin könnte vielleicht ein Witwer sein. Er klingt so traurig, hör doch.
Der Delfin schluckt.
Oh, du armer Delfin, wie traurig du klingst. Sicher hat er Hunger. Guck doch, wie er sein Maul aufreißt. Haben wir denn nichts, was wir ihm geben können?
Ich gehe doch nicht mit einer Badehose voller Sprotten los.
Und ich hab nichts. Oder nur einen Ring. Da, kleiner Tümmler, nimm das.
Sie wirft ihm den Ehering zu. Gott, Nell, jetzt hast du es geschafft. Der Delfin hat deinen Ehering verschluckt. Was wird nur Lady Mount Temple dazu sagen?
Jetzt bist du mit Mr. Watts vermählt, kleiner Tümmler. Nur das Äußerste fürs Höchste, kleiner Tümmler. Sieh nach oben, kleiner Tümmler, und halte ganz still. Ich nehme mal an, es war ein weiblicher Delfin, oder, John?
Das wird Mr. Watts verdammt egal sein, Nell. Er küsst sie. Vorhang.
Nee, das ist nicht.